Buenas tardes, Kai.
Warum Spanisch? Die waren in Kanada. Warum kannst du kein Französisch?
Bonjour, Kai.
Oha, er kann Französisch. Damit hat keiner gerechnet, nicht mal ich. Herzlich willkommen zurück zu Phrasensport, der dritten Folge, die sich um die deutsche Fußballnationalmannschaft dreht und das Spiel gegen...
Das kommende gegen Ecuador.
Ja.
Und genau. Wir wollen natürlich auch nochmal uns die Zeit nehmen, vielleicht 5 bis 8 Minuten nochmal zurückzugucken gegen die Elfenbeinküste.
Aber keine Sekunde länger, das macht mein Herz nicht mit.
Nee? Na.
Nee, Herz macht das
so,
nicht
so
mit,
schlimm? Sag ich
dir. Ja. Du standst nicht in der U-Bahn 5 Minuten nach Abpfiff.
Ha, okay.
Erzähl ich gleich. Aber Philipp, bevor wir zu Ecuador sprechen, genau, zu den Kollegen der Elfenbeinküste. Ich hatte 2-2 getippt, Philipp, so weit war ich nicht weg. Und zwischenzeitlich dachte ich, geil, 3 Punkte.
Ja, ich habe 3-1 getippt und denke mir jetzt, gut, 3 Punkte.
Du warst schon ganz schön lange weg, ne? Also ganz schön lange davon, weit weg von deinem Tipp, muss ich ehrlich sagen. Dafür, dass es zwischenzeitlich lange 1-0 stand für die Elfenbeinküste.
Ja, aber ich war natürlich tief entspannt, weil Elfenbeinküste musste ja ein Tor machen.
Ja, für die 3-1.
Und da war mir ja direkt klar, okay, jetzt haben sie ihr Tor, ne? Und dass wir ja dann noch mindestens 2 machen, beziehungsweise dann ja eigentlich ja 3, wenn sie noch 5 Minuten länger gespielt hätten, habe ich natürlich einen tief entspannten Abend verbracht.
Ja. Tiefenentspannten Abend, ja, das glaube ich.
Ja, lügen kann ich auf jeden Fall.
Genau, wie gedruckt. Also richtig entspannt war ich nicht. Ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt. Die war durchschnittlich. Ich habe, glaube ich, das 1-0 der Elfenbeinküste dann gesehen. Und dachte mir, yo, damit habe ich gerechnet, Freunde. Warum dachtet ihr nach dem Testspiel gegen Curaçao, das würde hier easy going laufen? Weil das waren tatsächlich richtige Gegner. Verrückt, oder? Dass es auf dieser WM noch richtige Gegner gibt.
Ja, also das war jetzt sozusagen der erste Härtetest, wie wir auch in der letzten Vorbereitungsfolge besprochen haben. Und man hat allein auch schon an den Marktwerten ja gesehen, die Spieler, die können ein bisschen was, spielen auch in den europäischen Top-Ligen. Also dass das sozusagen der erste Gegner wird, wo wir richtig getestet werden, war klar. Also wer jetzt gedacht hat, wir cruisen da jetzt zu einem 4-0, hätten wir euch vorher enttäuschen müssen. So war es natürlich nicht. Ich hatte natürlich schon gedacht, dass wir sie klar schlagen, ne? Ja. Also ohne das Herzschlagfinale. Aber letztendlich, Kai, ist es ein Turnier. Mit 2 Siegen qualifizierst du dich für die nächste Runde, safe. Und somit, entschuldige meine Wortwahl, aber scheißegal, 3 Punkte beziehungsweise 6 Punkte weiter abhaken, Performance egal.
Weißt du, woran mich das erinnert hat, dieses Spiel?
Nee, hau raus.
War, glaube ich, auch eine Weltmeisterschaft 2018. Das Spiel gegen Schweden. Wo
ja.
Toni Kroos das Ding, also den Ball schön in die Ecke zirkelt und den Freistoß damit macht. Deutschland in der Vorrunde rausfliegt.
Ich glaube, das Spiel danach war dann gegen Südkorea. Das
Spiel danach, ne, war gegen Südkorea, war so, ne? Daran erinnere ich mich auch noch.
Müsste dann Russland gewesen sein, ne?
Das war in Russland, in Sochi. Ja. Sochi sind wir gleich rausgeflogen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Lirum Larum, das war auch so ein knappes Ding, wo man dachte, oh, Deutschland mit viel Brechen und Drängen und Machen und Tun, schaffen sie es noch? Hat sich ein bisschen so angefühlt für mich. Das war über weite Phasen komplett ineffektiv, der Fußball, der da gespielt wurde. Musiala ist komplett untergegangen, wurde aufgrund der Körperlichkeit der Ivorer komplett aus dem Spiel genommen. Einen, den es wirklich aus dem Spiel genommen hat, ist Nico Schlotterbeck. Da ist die Nachricht heute durch die Medien gegeistert. Der ist raus, da waren es nur noch 25. Wir sprachen davon, Nagelsmann hat keine Verletzungssorgen bis zu Spiel 2, hat nicht lange gehalten. Da wünsche ich mir gute Genesung. Heißt aber, da ist eine Stelle vakant, Philipp.
Ja.
Ich bin gespannt, wenn du später für
kümmern
Ecuador
wir uns
aufstellst.
Auch später drum, genau.
Genau, ich habe da auch so meine Meinung. Also in Summe, Philipp, wenn du jetzt der deutschen Nationalmannschaft eine Note geben müsstest für das Spiel gegen die Elfenbeinküste?
Ist für mich eine 3.
Kannst du das auch erklären?
Ja, also für mich ist ja sozusagen 4 ist bestanden, ne? Das haben wir ja mit einem Sieg, ne? Also sozusagen die Aufgabe war weiterkommen, Sieg und 3 Punkte. Somit ist es auf jeden Fall eine 4. Und da wir den Rückstand gedreht haben zu einem Sieg, Gehe ich eine Note besser. Ich gehe natürlich nicht auf 2, weil wir natürlich in Rückstand geraten sind. Ja. Ne? Und ich gehe nicht auf 1, auf Note 1, weil wir natürlich auch nicht die Elfenbeinküste dominiert haben und da Easy Cruising war. Ne? Deswegen ist es für mich einfach eine 3. Aber auf der anderen Seite ist es halt eine 3. Also ich meine, es ist ein Turnier, es ist mehr oder weniger K.O. jetzt auch in der Gruppe.
Ja.
Geht es ja schon darum, irgendwie um weiterkommen oder nicht weiterkommen.
Klar.
Und somit musst du am Ende einfach nur ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und alles andere ist halt am Ende auch egal. Ne?
Und das hat ganz gut geklappt. Für einen, den wir vielleicht auch nochmal in den Fokus nehmen.
Ja.
Ich habe zum Schluss, das ist mir dann noch aufgefallen, als ich tatsächlich zurückgeschaut habe, in der letzten Folge da was von erzählt, wenn Deutschland dann in den Rückstand gerät, mhm, müsste Nagelsmann Undaf einwechseln, damit das klappt. Well, Philipp,
ja,
ich möchte nicht zu hoch mich selbst beweihräuchern und loben, aber war schon auch eine gute Prediction.
Ja, also ich fürchte, wir müssen gleich eine Runde Lotto spielen gehen.
Ja. Na? Genau, dann, wenn ihr uns nichts mehr von uns hört nächste Woche, ne, dann hat's geklappt.
Ja, genau, dann war ich mit Kai Lotto spielen, ja.
Also, das war tatsächlich eine ziemlich gute Prediction, aber Nagelsmann hat den fast wichtigeren Spieler gleich mit eingewechselt.
Ja.
Nämlich?
Für mich würde ich sagen, du meinst Amiri, rechte Seite.
Nadir Amiri, genau.
Wo ich ja so ein bisschen, ich sag mal, mehrere Fragezeichen dran hatte bei der Nominierung.
Ja.
Das wird jetzt sozusagen, wahrscheinlich muss ich wieder zu Kreuze kriechen bei dem nächsten Spieler.
Oh boy.
Deswegen, aber für Amiri habe ich auch in der Startaufstellung, glaube ich, muss ich mal runterscrollen. Sprechen wir später drüber.
Ja.
Bis jetzt, Julian Nagelsmann, alles richtig gemacht. Hat natürlich mit Amiri den Vorgabengeber zum Ausgleich eingewechselt, mit einer exzellenten Flanke. Und von daher straft er mich Lügen. Ich kann euch auch sagen, ist mir auch völlig Wumpe, weil wir haben halt das Spiel gewonnen.
Soll mir egal sein, ja.
Deswegen, da muss ich auch sagen, das ist eigentlich auch das Schöne am Fußball, wenn ich kurz abschweifen darf. Wir sind ja alle Bundestrainer und wir haben alle unsere verschiedenen Meinungen zu Spielern. Aber was dann natürlich wichtig ist, ist, wenn sie dann auflaufen und sozusagen unser Trikot tragen, dann stehen wir natürlich hinter den Spielern. Ne? Also das gilt natürlich für jeden Spieler, der mit dem deutschen Adler auf der Brust aufläuft. Ja, egal von welchem Verein oder egal, was wir noch vor anderthalb Wochen von dem Spieler gehalten haben. Wenn er sich für unsere Farben den Arsch aufreißt, dann verdient er natürlich unsere Unterstützung und so natürlich auch von mir an Amiri. Hut ab, geile Nummer.
Geile Nummer, ich würde das so mal stehen lassen. Für mich, dieses Spiel, um da einen Haken dran zu machen, an das Spiel gegen die Elfenbeinküste, vielleicht so der erste Finger zeigt darauf, dass die Aufgaben, die da kommen, nicht einfacher werden. Ecuador wird definitiv nochmal versuchen, zumindest unter die Top 8 zu kommen,
der
drei Drittplatzierten.
Genau.
Das ist deren einzige Chance, im Turnier zu bleiben.
Mhm.
Und deswegen werden die sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch, gegen Deutschland. Zumindest, also die drei Punkte brauchen sie, sonst wird es für sie sehr, sehr schwierig, noch unter die Top 3 Drittplatzierten zu kommen, weil man könnte glauben, jeder Drittplatzierte kommt einfach weiter. Es sind ja nur 4, die davon rausgehen.
Genau.
Aber ich würde mal davon ausgehen, dass mindestens 8 Teams in 12 Gruppen es schaffen werden, 3 Punkte zu sammeln.
Genau.
Und also damit dürfte Ecuador ein Problem bekommen.
Mir fallen jetzt spontan aus dem Kopf auch schon 2 bis 3 Gruppen ein, wo viele Unentschieden passiert sind.
Ja.
Wo auf jeden Fall auch die Dritten jetzt schon 2 Punkte haben.
Hm. Wo ein Punkt nicht reichen wird.
Wo dann ein Punkt für Ecuador nicht reicht. Aber bevor wir zu Ecuador kommen, will ich noch einmal kurz flexen.
Ja.
Und zwar im Namen von Dennis Undaf.
Ja.
Der im Moment Topscorer des Turniers ist. Mit,
das stimmt.
3,
glaube ich, in Summe.
Mit 3 Toren und 2 Vorlagen. Richtig, 5 Scorerpunkte. Irgend so ein halbwegs bekannter kleiner Spieler aus Südamerika ist auf Platz 2. Und der andere, der seine paar Euros da in diesem Erdölland verdient, ist noch nicht auf dem Scoresheet.
Das stimmt.
Von daher, Dennis Undav, ne? Also Golden Boot.
Habe ich gehört.
Wäre eine gute Sache, ne?
Der Niedersachse Dennis Undav mit dem Golden Boot. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Philipp flexen möchte ich nicht, kann ich auch nicht. Ich bin gnadenlos hinter dir in dem Tippspiel. Ich bin mit 10 Punkten doch weit weg. Möchte aber zur Ehrenrettung sagen, dass ich im anderen Tippspiel, ich habe ja nicht eins, ich habe ja mehrere, weil die Chancen dann exponentiell steigen, richtig
so,
zu liegen.
So.
Mal eben mit 72 Punkten unterwegs bin.
Hallo.
Ja? Also da möchte ich nur noch mal sagen, zu meiner Ehrenrettung, das liegt einfach an unserem Tippspiel.
Ach so, und nicht an deiner
Schieren Präsenz. Oder Manuel Neuer bist du.
Du hast
so eine Aura, da habe ich Angst, richtig zu tippen.
Oh, jetzt werde ich ja ganz rot.
Mhm.
Oder du hast vielleicht einfach nur eine gespaltene Tipppersönlichkeit. Vielleicht solltest du einfach gleich tippen in beiden Tippspielen.
Lustig, ich habe in keinem der beiden Tippspiele 2-2 getippt.
Ja, das ist.
Ja, musst du mal drüber nachdenken.
Ja,
alles gut. Philipp, wir kommen zu einem Land, wo ich noch nie war. Eins. Zwei, was so prägnant ist, weil es so geografisch interessant liegt, dass es für unseren Podcast eigentlich wie gemalt ist.
Ja.
Philipp, und deswegen möchte ich dir jetzt
die
Bühne überlassen für das Entree dieses wunderbaren Landes Ecuador.
Du meinst sozusagen das Entrada?
Oho.
So, also, herzlich willkommen ihr da draußen zu unserem Geografie-Podcast. Vielleicht brauchen wir nochmal einen Jingle dafür oder so. Genau, wir reisen heute in die República del Ecuador oder auf der Heimatsprache Quichua, genannt Ecuador Mamalacta. Frag mich nicht, was das heißt. Ich habe es auch nur aus dem Internet. Liegt im Nordwesten Südamerikas. Derzeit 18 Grad bewölkt. Das liegt einfach nur an der Zeitdifferenz. Also da wird es vermutlich auch
dunkel.
Wird vermutlich auch noch ein bisschen wärmer werden. Aber ist, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, glaube 8 Stunden hinter uns.
Ja.
Von daher ist es dann noch ein bisschen früher am Tage. Ist ehemals spanische Kolonie, wie ihr an meinem spanischen Akzent sicherlich verstanden habt. Daher die Amtssprache auch Spanisch und eben Einheimisch, also sozusagen die Formalien werden auf Spanisch erledigt, aber so, wenn man da so ins Hinterland geht, dann wird da eben dieses Quichua gesprochen. 18 Millionen Einwohner und Kai, jetzt kommst du oder komme ich zu deiner geografischen Eigenheit des Landes. Die Hauptstadt Quito liegt nämlich auf 2850 Höhenmeter im Andenhochland.
Und das Land heißt Ecuador und wir haben so eine Linie auf dem Planeten, die heißt Äquator.
So.
Jetzt same, but different.
Genau.
Ich glaube, der Äquator verläuft exakt durch Ecuador.
So ist es.
Richtig, Philipp?
So ist es.
Wahnsinn. Ja. Habe ich richtig aufgepasst.
So, guck mal.
Es gibt, glaube ich, da sogar ein bestimmtes Site, so vom Sightseeing her, der 0 Grad quasi, der da auch ausgewiesen ist. Also jeder, der das Folgencover jetzt vor Augen hat, ist hinten links hinter Philipp. Aha. Der 0 Grad, der Cuidad oder nee, De Mundo irgendwas. Jetzt wäre mein Spanisch gut gewesen, hätte ich das nochmal nachgeguckt. Googelt's doch selbst. Also das ist einer der Sites auf jeden Fall in Ecuador. Philipp, jetzt bin ich jetzt nicht so bewandert. Du hast ja gerade schon so ein bisschen dargestellt, wie das da ist.
Mhm.
Wenn ich jetzt die Augen zumache.
Ja.
Und an Ecuador denke.
Ja.
Wie sieht denn das da so aus?
Da ich selber auch noch nie da war und auch nur die Bilder kenne.
Ja.
Und da ich euch ja gerade gesagt habe, Andenhochland, die Anden ziehen sich ja so, wenn ich geografisch richtig aufgepasst habe, so an der Westküste Südamerikas entlang, ist da alles sehr, sehr bergig und teilweise auch sehr hoch. Ich will jetzt nicht sagen Alpen, ne? da ich da noch nicht war, wäre das ein bisschen vermessen. Aber es ist sehr, sehr zerklüftet, sehr bergig. Auch sehr hoch, aber Ecuador liegt auch eben an der Westküste Südamerikas natürlich.
Ja.
Von daher natürlich auch wunderbare Strandlandschaften.
Okay. Danke dir. Jetzt kann ich es mir bildlich vorstellen.
Ob da Dschungel ist oder nicht, ich habe keine Ahnung, Kai.
Kommen da nicht auch Bananen her?
Mit Sicherheit.
Kommt die Chiquita-Banane nicht aus Ecuador?
Weiß ich nicht.
Jetzt, guck mal, jetzt sind wir so lost. Ja. Kommst du, kommst du? Bananen sind gute Kalium- und Kalziumlieferanten.
So.
Das werden die Spieler von Ecuador sicher brauchen, denn davon sind einige gar nicht so unbekannte Namen. Die müssen nämlich auch europäisch mal gespielt haben, glaube ich.
Ja, die spielen tatsächlich immer
höher.
Ja, ja, die haben schon mal höher gespielt, die haben
schon mal höher gespielt, das glaube ich.
Du sprichst wahrscheinlich auf den Marktwert des Kaders an. Und da sind wir nämlich auch schon bei der Aufgabe, die doch vor unserer DFB-Elf steht. Denn die Defensive ist das Prunkstück der Ecuadorianer. Ich sag mal, der bekannteste Name ist mit Sicherheit Moises Caicedo.
Oh ja.
Den dürftet ihr bestimmt schon mal gehört haben vom FC Chelsea. Laut Transfermarkt.de Marktwert von etwa 100 Millionen. Mhm. Ist aber vor, lass mich lügen, zwei Jahren für 120 Millionen von der englischen Südküste, vom FC Brighton Hove Albion, eben an die Stamford Bridge gewechselt. Und gleich direkt dahinter der aktuelle Champions-League-Sieger, Willian Pacho, mit einem Marktwert von 80 Millionen, eben der Stamm-Innenverteidiger von PSG, ist vor 4 Jahren, glaube ich, oder vor 3 Jahren eben von Frankfurt gewechselt. Also auch einer derjenigen, die da im Scouting von den Adlern eben irgendwo ausgegraben worden sind und dann eben für sozusagen das Doppelte eben an PSG weiterverkauft wurde. Und vielleicht einen dritten habe ich noch für dich, das ist Piero Hincapié, Champions League-Vizesieger beim FC Arsenal, ausgeliehen von Leverkusen. So wie ich das lese bei uns, wird da jetzt die Kaufoption gezogen. Also der Gute läuft auch mit einem Transfermarktwert von etwa 50 Millionen Euro rum. Und das waren alles Defensivspieler. Also das heißt, die müssen auch erstmal von uns überwunden werden.
Ja.
Also die beiden Innenverteidiger Champions League-Finale, eben der Sechser davor beim FC Chelsea. Also das musste erstmal knacken.
Interessant wird es ja auch, du hast es jetzt gerade schon berichtet, die Spieler sich konkret anzuschauen. Auch Ecuador jetzt kein ganz unbeschriebenes Blatt bei den Größen. Guckt man mal ein bisschen in die Vergangenheit, hat Deutschland genau 2-mal gegen Ecuador gespielt. Alle beide Spiele wurden gewonnen.
Ja.
Mal höher, mal weniger hoch. Immer waren es viele Tore. Einmal 3, einmal 6 Tore im gesamten Spiel. Das letzte Mal, dass man bei einer WM aufeinander getroffen ist, Philipp.
Boah, war es 2006?
In der Gruppenphase, genau.
Ja, ne?
Gruppenphase 2006. Was ich interessant finde, dass
das müsste auch das dritte Spiel gewesen sein, ne?
Das dritte Spiel mit 3 zu 0.
Costa Rica, Polen unentschieden und dann Ecuador, ne?
Ecuador mit 3 zu 0. Zweimal Klose, einmal Podolski. Klose und Podolski spielen nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt die Frage, wer die Tore schießen soll. Für mich allerdings interessant, denn du hast es gesagt, Verteidigung ist ein großes Ding. Sie haben in der Qualifikation, und das ist immer so der Maßgeber, wenn man noch nicht so viele Spiele gesehen hat. Ecuador jetzt 2 Spiele gespielt, aber in der Qualifikation zur WM sind sie doch tatsächlich hinter dem Weltmeister Argentinien Zweiter geworden in Südamerika mit genau 2 Niederlagen und wie gesagt 2 Niederlagen, damit die Mannschaft von dem Kontinent mit den wenigsten Niederlagen in der Qualifikation und eben auch gezeigt, dass du dann Größen wie Brasilien und Uruguay der Qualifikation hinter dir lässt. Wer also jetzt glaubt, nach den Spielen gegen die Elfenbeinküste und gegen Curaçao, die Ecuadorianer seien ungefährlich oder seien, eher drittklassig, der sei gewarnt.
Genau, und da spielst du auf meinen letzten Fakt an, den ich euch noch bringen wollte. Genau, nur 2 Niederlagen in der Copa Sudamericana. Und der Grund ist, dass eben die Hauptstadt Quito, wie ich sagte, auf eben 2850 Meter Höhe liegt. Und die spielen immer in Quito, in der Hauptstadt, ihre Heimspiele.
Ja.
Und dadurch, dass sie eben so hoch spielen, wird die Luft ganz schön dünn für die Gegner. Und darum haben sie einen sehr, sehr unfairen Höhenvorteil in ihren Heimspielen, was natürlich dazu beiträgt, dass sie dann wahrscheinlich hinten raus ihre Gegner dann konditionell an die Wand laufen können. Gut, jetzt spielen wir wahrscheinlich nicht auf so viel Höhenmeter in den USA, aber heißt natürlich auch, die sind fit, ne? Also die trainieren in ihrem eigenen Land, im Trainingslager, fahren dann zur WM, sind also körperlich und konditionell topfit. Also wer glaubt, dass das ein lockeres Sommer-Event wird, der ist mit Sicherheit falsch gewickelt, Und von daher wird Ecuador mit Sicherheit über die Körperlichkeit, über Laufstärke und über den Einsatz kommen.
Das gehe ich fest von aus,
ja. Und dass die mittlerweile Fußball spielen können. Ich meine, die sind Zweiter geworden in ihrer Quali-Gruppe. Also, dass die kicken können, davon können wir, glaube ich, auch ausgehen.
Davon müssen wir ausgehen, wenn man sich entsprechende Daten, Zahlen, Fakten im Vorfeld jetzt anguckt. Philipp, zu den Spielen, die jetzt gespielt waren, ganz konkret gesprochen, ist schon eher enttäuschend, was die Ecuadorianer gerade gespielt haben. Gegen die Elfenbeinküste war das Spiel unglücklich, würde ich sagen, aus der Hand gegeben. Das schießt Amad Diallo das 1-0 für die Elfenbeinküste kurz vor Schluss, während die Ecuadorianer viel, viel angerannt sind und viel Spiel auch betrieben haben. Gegen Curaçao, Philipp, da bin ich ein bisschen ratlos, muss ich ehrlich sagen.
0-0, ne?
0-0, ja. Also wir haben es ja gesehen, die Kap Verde haben das Spektakel auch zweimal geschafft tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Zweimal gegenüber Gegner gute Defensivarbeit zu leisten, zu wissen, dass vielleicht der Lucky Punch kommt. Wenn er nicht kommt, ist es nicht schlimm, man nimmt trotzdem den einen Punkt mit.
Ja, genau.
Gegen Curaçao haben wir aber ja auch gesehen, wie es anders gehen kann. Also wie man die Mannschaft dann doch schwindelig spielen kann und dann doch mit mehr als 2 Toren Differenz gewinnt. Fehlt Ecuador in der Mannschaft vielleicht so vorne der Knipser, der Goalgetter, mit Enner Valencia eher ein alter Recke dabei.
Genau.
Eher nicht mehr das junge Blut, um dort vielleicht vorne noch die Impulse zu setzen. Fehlt ihnen der Knipser vorne?
Ja, also eindeutig. Ne, du hast ihn angesprochen, Enner Valencia, mittlerweile 36 Jahre alt, sozusagen das Urgestein vorne drin im Sturm, hat auch schon die ein oder andere WM bestritten. Aber klar, vorne fehlt halt einfach die Firepower. Ne, also, dass du gegen die Elfenbeinküste verlierst, ist, glaube ich, keine Schande für Ecuador. Ne, das ist, kann man so machen. Aber du musst halt gegen Curaçao musst du gewinnen. Ne, und zwar nicht irgendwie 1-0 gerade so last minute, sondern musst du eigentlich deutlich überzeugend schlagen. Ich will nicht sagen, so wie wir 7-1 auseinandernehmen, aber auch selbst Ecuador ist eigentlich so gut, dass sie locker gegen Curaçao gewinnen hätten müssen. Und von daher, und das ist die nächste Gefahr für uns. Ne, also die wollen mit Sicherheit nicht sang- und klanglos und torlos aus dem Turnier ausscheiden. Ne, also als Zweiter in der Quali-Gruppe Südamerika willst du mit Sicherheit nicht torlos ausscheiden und dann auch nicht eventuell Gruppenletzter werden. Ne? Weil ich meine, die haben jetzt einen Punkt, Curaçao hat einen Punkt. Wer weiß, was Curaçao gegen die Elfenbeinküste macht.
So.
Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt von Curaçao. Aber es geht ja irgendwie schon darum. Und wenn ich Ecuador bin und gegen uns gewinne, hole ich 3 Punkte. Und Curaçao gewinnt gegen die Elfenbeinküste. Was glaube ich auch nicht, was jetzt nicht wirklich passiert, aber dann hätte Elfenbeinküste auch nur 3 Punkte. Ne? Und dann kommt es ein bisschen aufs Torverhältnis drauf an. Also von daher, und wie du sagtest, ja, vielleicht als bester Dritter, also die werden alles geben gegen uns. Ne? So viel ist sicher. Und ich meine, wir sind viermaliger Weltmeister, da willst du als Underdog sowieso immer performen. Und von daher müssen wir uns da, glaube ich, trotzdem warm anziehen.
Warm anziehen müssen wir uns vielleicht oder muss die Mannschaft sich vielleicht in New York nicht. Aber vielleicht braucht sie Schienbeinschoner und Kniekappen und Helme.
Das kann durchaus sein.
Denn eines der großen Kritikpunkte vor dem nächsten Spiel, also auf deutscher Seite, ist der Rasen und seine Steifheit, beziehungsweise der Boden. Wird viel erzählt, dass es eher sich anfühle, wie Kunstrasen zu spielen. Keine Elastizität, kein Knautscheffekt irgendwo im Rasen, im Boden, sondern es sei hart wie eine Betonplatte. Das kann natürlich so eine Spieldynamik auch verändern.
Ja.
So. Musste aber auch dazu sagen, und das ist immer das, was ich dann denke, wenn man als deutsche Nationalmannschaft auch auf irgendwelchen Äckern kicken muss, bei den Färöerinseln oder sonst wo in der Qualifikation. Fußballprofis sind Fußballprofis, weil sie über solche Gegebenheiten auch hinwegsehen können und das auch im Zweifel dann ausgleichen können. Das wird dann vielleicht nicht der schönste Fußball, der passintensivste Fußball, aber wird kämpferischer Fußball dadurch. Und wenn man diese Probleme auf deutscher Seite hat, wir haben ja eben schon gesprochen, ein weiteres Problem ist jetzt dazugekommen mit dem fehlenden Innenverteidiger, dann kann man auf ecuadorianischer Seite eigentlich nur müde über diese Probleme lachen. In Ecuador geht die Diskussion los, ob Latri nicht einen Trainerwechsel vollziehen sollte vor dem letzten Spiel.
Ja.
Trainer ist ein Argentinier bei der ecuadorianischen Nationalmannschaft und entsprechend reden sich gerade die Verantwortlichen, aber vor allen Dingen Zuschauerinnen und Zuschauer die Köpfe heiß, ob da nicht noch ein Wechsel passiert. Vielleicht steht ja wer anders am Seitenrand
in New York. Der was machen soll?
Ja, der die Mannschaft nochmal motiviert, anders rumreißt. Okay. Es geht, glaube ich, nicht mehr um taktische Anweisungen drei Tage vor dem Spiel.
Als ob der jetzige Trainer nicht die beste Mannschaft aufgestellt hat.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Flug alleine in die USA ordentlich viel Zeit kostet und Energie kostet und dass dann, bis der dann am Ort ist, wie die Messe gelesen ist, Philipp.
Ja, also wir haben ja in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, bei anderen Mannschaften.
Tunesien zuletzt.
Genau, Tunesien hat ja ihren Trainer rausgeschmissen.
Der Effekt ist auch verpufft übrigens,
also
Tunesien aus dem Turnier.
Von daher, ich glaube, das können wir abhaken. Also juckt uns nicht, ist nicht unser Problem.
Das soll zum Glück nicht unser Problem sein. Philipp, unser Problem wird sein,
jetzt
eine vernünftige Aufstellung zu finden.
Ja, ist ganz einfach.
Ja?
Ja.
Dann fangen wir an.
Ja. Ich wollte ja vielen Spielern gegen Curaçao ihr WM-Spiel gönnen.
So ist es.
So, hat der Bundestrainer natürlich nicht auf mich gehört.
Gut.
Dem müssen wir vielleicht nochmal eine WhatsApp schicken, dass er unseren Podcast mal hören muss.
Ja, ja.
Schließlich
72 Punkte im einen Tippspiel, du 67 im anderen Tippspiel, also
deswegen, muss
ja irgendwo herkommen.
Deswegen, also Julian, Grüße gehen raus an dich, an sie. Öfter mal zuhören. Im Tor startet logischerweise Oliver Baumann.
Danke.
Der jetzt nämlich sein WM-Spiel kriegt. Achso, weil
ich dachte, der fängt jetzt einfach an zu spielen, weil Neuer ja als Nummer 2 auch Spielzeit haben sollte.
so rum argumentierst du das. Olli Baumann kriegt jetzt sein WM-Spiel gegen Ecuador, weil bei uns ja nichts mehr anbrennen kann. Deswegen ist für mich ganz klare Sache. Dann hinten rechts spielt natürlich Joshua Kimmich, weil wir schlichtweg einfach keinen anderen haben rechts hinten. Dann mache ich mal auf der linken Seite weiter, spielt für mich David Raum.
Ja.
Einfach damit Brown eine Pause kriegt.
Ja.
Also der ist jung, der ist gehypt, der hat jetzt richtig losgelegt. Der braucht einfach eine Pause zum Runterkommen. Passt, glaube ich, mit David Raum. Und er kriegt auch einfach ein bisschen Zeit, dass einfach, falls Brown irgendwann mal ausfällt, David Raum schon mal das ein oder andere Spiel gemacht hat, ein paar Minuten drin hat. Dann spielt für mich weiterhin auch Tah.
Ja.
Auf der rechten Halbposition. Ich sag dir aber auch gleich, dass der in der Halbzeit ausgewechselt wird, egal wie es steht.
Ja.
Und zwar für Malik Thiaw.
Ja.
Weil ich Malik Thiaw auch Einsatzzeiten gebe und weil er für mich jetzt der zweitbeste Innenverteidiger nach Tah ist, nachdem Schlotterbeck jetzt raus ist. Und ich will ihm einfach Minuten geben, dass, wenn wir ihn später nochmal brauchen, er ein paar Minuten hat. So, und auf der linken Halbposition spielt für mich Rüdiger. Einfach weil er Erfahrung hat und vielleicht eine nicht eingespielte Viererkette mit Führung und Kommandos leiten kann. Denn davor sind alle drei neu.
Ja.
Mit Groß, Goretzka auf der 10 und Stiller auf der Doppel-6 mit Groß. Einfach weil ich den Jungs die WM-Minuten mal geben will, dass sie ein WM-Spiel machen. Groß auf jeden Fall. Für mich aber wichtig, dass Goretzka und Stiller eben auch Minuten kriegen. Ja. Also ich meine, ich wiederhole mich jetzt zum 8.
Ja,
Mal.
Ja.
Aber wir müssen halt an die K.O.-Phase denken, wenn es dann irgendwie, was weiß ich, in der 80. 0-0 steht. Und irgendwie, weiß ich nicht, du musst eben doch irgendwie das Ruder rumreißen, ne? So wie jetzt gegen die Elfenbeinküste. Dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die Jungs, die du dann reinbringst, auch schon mal ein paar Minuten gemacht haben. Vorne rechts, für mich Sané.
Mhm.
Der muss in Form kommen. Also der braucht einfach Minuten.
Glaubst du, der muss noch in Form kommen?
Ja,
hätte er das nicht vor der WM sein müssen?
Ja, aber glaub mir,
ist das Thema nicht durch?
Der braucht ein Tor. Der braucht ein Tor oder eine Vorlage.
Ja.
So, geht aber in der Pause raus für Ouédraogo.
Ja.
Ne, das ist für mich schon, das sind die beiden Wechsel, die ich safe drin habe.
Ja.
Egal, wie es steht, das Ergebnis. Weil ich will Tah und Sané nicht auspowern. Deswegen kommen die in der Pause raus und dafür dann Thiaw und Ouédraogo. Dann links außen habe ich Leveling. Ich glaube, der hat noch keine Minute gemacht. Oder
doch, der hat
ist er
eingewechselt
spät reingekommen.
Ecuador, gegen die Elfenbeinküste.
Aber dem Jungen will ich auch ein paar Minuten geben.
Ja.
Und vorne drin wollte Messi, Slicknick, alias wollte Made.
Ja, ja.
Weil ich will den Jungen mal sehen.
Ja, das verstehe ich.
Wir wissen ja Havertz und Undav. in welcher Kombination auch immer. Das klickt ganz gut. Havertz ja mit 2 Butzen, Undaf mit 3. Glaube ich, das sieht gut aus. Und was ich auch noch zum Besten geben will, Maximilian Bayer wird bei mir auf jeden Fall eingewechselt, auch egal wie das Ergebnis ist.
Ja.
Einfach ob links außen oder dann für Woltemade vorne drin, ist mir völlig Wumpe. Da würde ich dann eben gucken, wie es aussieht. Ja. Aber dann, dass ich Bayer dann auch ein paar Minuten gebe. Dann hat, glaube ich, jeder Feldspieler ein paar Minuten gemacht. Weil ich glaube auch, es ist eine WM und du willst hinten raus richtig weit kommen. Und dann ist einfach geil, wenn jeder ein paar Minuten hat.
Absolut. Ich hab gar keine Rebellion irgendwie vor gegen die Ausstellung von dir, wenn wir in der gleichen Aufstellung bleiben, wovon ich ausgehe, wenn wir hinten durchgehen wollen, würde ich sogar Alexander Nübel spielen lassen, als dritten Torhüter.
Okay, krass.
Weil, also erster Torhüter ist Oliver Baumann, der hätte die letzten 2 Spiele spielen müssen. Manuel Neuer, was der da macht, weiß ich immer noch nicht. All die Spiele, die jetzt gespielt wurden, hatte ich nicht das Thema, dass Manuel Neuer auf dem Platz den Unterschied gemacht hätte.
Übrigens, in den letzten 8 WM-Spielen haben wir immer ein Gegentor gekriegt.
So, weiter. Ja, wer stand in den letzten 8 WM-Spielen im Tor? Okay. Spaß beiseite. Ich glaube, er wird Baumann spielen lassen. Nübel würde ich es gönnen. Wo ich jetzt gerade sehe, wie alt die Spieler hier alle schon sind. Alexander Nübel ist auch schon 29.
Ja.
Ist verrückt.
Ja.
Dahinter haben wir auf der rechten Seite Kimmich. Kapitän muss spielen. Das weiß er auch, dass er alle Spiele spielen wird.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
So, da hat er gar keine andere Wahl. Ich denke, in der Mitte hast du einen Antonio Rüdiger neben einem Jonathan Tah stehen. Die werden ausgewechselt. Also Antonio Rüdiger wird im Zweifel ausgewechselt. Auch jetzt schon 2 Spiele, zumindest im Einwechselmodus gemacht.
Genau.
Und dann wird auch ein Waldemar Anton noch auf seine Minuten kommen. David Raum wird auch spielen, glaube ich auch, dass Brown runtergenommen wird. Trotz der überragenden Leistung, 2 Einsätze, 1 Tor. Ich glaube auch eine Vorbereitung oder so, also auch nicht ganz unbedarft. Und Malik Thior wird auch, kann ich mir gut vorstellen, dass der auch noch mit gewechselt wird, also hinten einmal rotiert wird. Raum wird durchlaufen, da glaube ich nicht, dass gewechselt wird, weil so viele Auswahl hat er auch nicht mehr, wenn er Brown schonen will.
Ist ja auch frisch.
Ja, ja, ne?
Also
genau,
hat er bisher
kein Spiel gemacht bisher.
Ne? Ist, glaube ich, kurz reingekommen gegen Curaçao oder so, aber ansonsten.
Ja, genau, hat
ansonsten,
also gegen Curaçao auch keine Minute gemacht.
Nee, ist auch nicht.
Ist nicht reingekommen.
Ja, dann ist der Junge ja fit.
Antonio Rüdiger reingekommen, Jonathan Tah natürlich gespielt, Schlotterbeck gespielt und Brown und Kimmich durch. Nadim Amiri hat jetzt gespielt, wird das auch wieder tun.
Mhm.
Gehe ich von aus in der Startelf.
Für Sané, sagst du?
Ja. Also für Sané wird nicht teilnehmen, hat jetzt 2-mal die Chance gehabt, da bisher kein Tor geschossen. Ist eigentlich notwendig, dass er das tut, sehe ich auch so.
Mhm.
Glaube aber nicht, dass er zur Form findet. Nicht, weil ich es ihm nicht gönnen würde oder wir es brauchen, aber weil gegen die Elfenbeinküste viele richtig gute Aktionen waren, die aber immer ins Nichts liefen. Also, und als Stürmer wirst du halt, oder als Flügelspieler wirst du hart an deiner Effizienz gemessen.
Ja.
Und bei 0 Toren ist das nicht gut. Nix gut. Gleiches gilt leider auch für Florian Wirtz. Bisher ohne Tore bei 2 Spielen. Auch immer gute Spiele gemacht. Glaube, wir werden den aber noch länger brauchen. Heißt auch, ein Wirtz wird nicht spielen. Du wirst einen Angelo Stiller sehen.
Das glaube ich auch. Aber da freue ich mich auch drauf.
Du wirst einen Asan Udraogo sehen. Felix Netscher kommst du nicht vorbei gerade. Der hat 2 Spiele.
Willst du ihm nicht eine Pause gönnen?
Ich gehe nicht davon aus, dass er eine bekommt,
okay,
in der Form. Ich glaube, du wirst weiter die Form hochhalten.
Okay.
In dem Rückraum hast du eher einen Goretzka mit drin, sehe ich auch da. Pascal Groß, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ob du den spielen lässt oder ob du da nicht lieber dem weiterhin die Pause lässt. Pavlovic wirst du nicht sehen, davon gehe ich auch so aus. Also meine Mittelfeldaufstellung hast du mit einem Leon Goretzka. Du wirst einen Asan Udraogo sehen. Du wirst einen Angelo Stiller sehen. Und im Zweifel noch hinten drin Nee, denn Musiala wird irgendwo auch noch mit drinstehen. Die Frage ist halt, wie positionierst du die Jungs? Weil ich glaube, Stiller und Musiala spielen auf der gleichen Position, right?
Na, Stiller, ja.
Oder kriegst du den in also Sechser mit unter?
Ja, du kannst natürlich Stiller auf der Doppel-Sechs spielen und dann Musiala auf der 10.
Ja.
Könntest natürlich auch versuchen, Musiala links rauszuschieben für Würz. Ne? Wenn du Würz eine Pause geben willst,
könntest ja,
du Musiala auf links halt, außen stellen. Ne?
Wenn du dann, genau, dann hättest du Musiala links, hättest Uedraogo rechts.
Ja.
Und vorne drin bin ich voll bei dir. Muss Dennis Undaff spielen. und,
schön, dass wir uns einig sind.
Es bleibt bei Dennis Undaff 2 Spiele, 3 Tore. Was willst du machen? Das muss so sein. Dann wird in der Halbzeit gewechselt, sehe ich auch so. Maxi Bayer kann auch mehr als Sturm spielen, meine ich, ne? Der ist kein reiner Stoßstürmer.
Nee, der kann, also kann
auch eine 10,
glaube ich. Ja, kann 10 links außen, rechts außen und natürlich auch vorne drin. Aber vorne drin finde ich halt doof, weil Woltemar da noch nicht gespielt hat.
Exakt, deswegen wird in der Halbzeit auch Nick eingewechselt. Ich kann mir vorstellen, dass Maxi Bayer auch noch auf Spielzeit kommt. Weiß nicht, ob das jetzt so der Fall ist.
Mhm.
Wir reden ja auch darüber, wer kommt dann im 16. Finale. So, das wissen wir nicht.
Genau.
Das ist gerade noch so ein wilder Potpourri an Möglichkeiten. Heißt, sollte das ein Gegner sein, der tatsächlich auch machbar scheint, wird auch dort vielleicht nochmal gewechselt. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt, also wird für viele jetzt so ein Spiel das WM-Spiel sein, die das dann einmal spielen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass der Trainer den einen oder anderen immer noch nicht spielen lässt, weil, das ist jetzt ja auch natürlich eine psychologische Sache, um es jetzt nicht zu groß zu machen, die sind dann heiß auf dem Spiel, die wollen spielen, die haben ein großes Interesse
okay,
dran.
So, ja, okay,
und dann
so,
wirst
so
du natürlich die beste Leistung geben, wenn du dann spielen darfst.
Ja.
Und im Zweifel ist das in der K.O.-Runde. Und wir reden ja auch davon, der erste Ausfall im zweiten Spiel, es wird nicht der einzige bleiben, muss sich nur einer wieder vertreten und das, was Schlotterbeck hatte, war ja ohne Fremdeinwirkung. Da war ein Tackling, ja, aber das,
ja.
Der hat ihm nicht gegen das Außeninnenband getreten.
Nee.
Und dass er sich das reißt, passiert halt im Nachgang.
Mhm.
Heißt, das kann immer dumm passieren, wer weiß, und dafür ist dann so, sind die anderen 25 dann da, den einen dann aufzufangen im Bunde. Insofern, so meine Ausstellung.
Ja.
Es wird ein Spiel um die goldene Ananas, Philipp.
Genau.
Das können wir zusammenfassen.
Genau, das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, mit was für einer Einstellung gehen wir denn ran?
Das wird ein Spiel um die goldene Ananas.
Ja, also
ich kann
kein
Must-Win,
ja?
Ich kann mir sogar wieder vorstellen, dass das ein Unentschieden wird.
Mhm.
Ja, also die deutsche Nationalmannschaft will natürlich gewinnen, auch um die Euphorie hochzuhalten, nicht nur dort vor Ort, sondern hier auch in Deutschland. Ich glaube, dadurch zieht man auch viel Energie. Wenn die Euphorie im eigenen Heimatland so riesig ist und man das mitbekommt. Also die Story zur U-Bahn, die Euphorie, die man so mitbekommt, wenn man dann am Waterloo in Hannover vorbeifährt und die Massen einsteigen und die Leute anfangen zu hüpfen, hat man die Vorstellung, die Bahn entgleist.
Ja.
Dumm ist nur, wenn dann der Bahnfahrer
wenn sie dann wirklich entgleist,
noch das ganze Ding anheizt, indem er ruft, habt ihr gute Laune? Das ist jetzt der Partyzug. Und dann die Undaff-Chöre waren selbst durch die Kopfhörer nicht zu überhören. Also richtig gute Stimmung mittlerweile angekommen in Hannover, in Deutschland. Und glaube ich auch in der ganzen Welt, bis auf einige Ausnahmen, die dann vielleicht schon raus sind aus der WM. Heißt, Philipp, mal ganz konkret, du sagst auch goldene Ananas, aber
absolut.
Wie schlägt sich das im Tipp nieder?
Ja, Tipp. Also, da ich ja komplett durchrotiere und ich glaube, die haben alle Bock, die jetzt reinkommen, weil sie jetzt natürlich ihre Chance nutzen wollen, um dann im ersten K.O.-Spiel eben auch eine Möglichkeit für die Startelf haben. Deswegen sage ich, dass wir gewinnen, weil alle Vollgas geben werden. Ne? Auch wenn du jetzt sagst, okay, wir spielen um die goldene Ananas, 0-0 reicht. Wir cruisen da so hin, scheißegal, was passiert.
Ja.
Glaube ich aber, dass die Spieler das nicht machen werden. Also die werden einfach, also jeder Spieler wird für sich das Maximum rausholen wollen. Und deswegen werden wir am Ende besser sein als Ecuador. Und ich tippe jetzt so lange 3-1, bis es 3-1 ist. Ich habe jetzt bei Elfmeterküste 3-1 getippt. Und ich werde jetzt bei Ecuador auch wieder 3-1 tippen. Natürlich nicht, weil ich 3-1 tippen will, sondern weil ich einfach so unfassbar viel Ahnung von Fußball habe, dass ich einfach sage, wir sind einfach 3-1 Tore
besser
als Ecuador.
Mhm.
Und ich glaube auch, die Ecuadorianer, die machen ihre erste Butze, weil die eben mit dieser Schmach ohne Tor nicht nach Hause kommen wollen. Und unsere Viererkette, so wie ich sie rotiere, eben nicht ganz so eingespielt ist. Und die Sechser eben auch nicht. Und deswegen glaube ich, die Ecuadorianer machen eine Butze. Aber wir machen eben 3.
8 Spiele lügen nicht, Philipp. Eine Butze wird es gegen Deutschland geben, genau. Wie immer. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Ecuadorianer 2 schießen. Und dann geht das Ding wieder mit einem 2-2 nach Hause. Man wird auf Biegen und Brechen versuchen, am Ende den Ausgleich zu schießen. Seid vorgewarnt, den Ausgleich wird nicht Dennis Undaff machen.
Ach so.
Diesmal, weil Dennis Undaff ja von vornherein spielt.
Das stimmt.
Heißt, in der zweiten Halbzeit muss dann, wie du ihn liebevoll nennst, Lick Nick, das Ding für Deutschland mit dem Kopfball retten. Und wenn das jetzt passt, Leute, wenn das jetzt passt, dann wette ich nächstes Mal tatsächlich.
Dann geben wir euch nächste Woche die Lottozahlen durch.
So, definitiv, dann tun wir das. Philipp,
ja.
Ecuador gegen Deutschland, es wird ein spannendes Spiel. Ich freue mich drauf, es entweder diesmal tatsächlich im Fernsehen voll und ganz sehen zu können, weil dann mal die Zeit dafür da ist.
Ja. Ich werde es diesmal auch gucken.
Schön.
Ich bin bei Kumpels.
Wir
grillen vorher. Also,
ja. Gut gestärkt quasi für die beiden Halbzeiten. Dann jubel mal schön. Wenn es dann 2-2 ausgeht, mark my words. Mark my words.
Ja.
Undaff kann uns nicht diesmal nicht retten.
Okay.
Und an euch, ich bin gespannt auf eure Tipps. Schreibt die gerne mal in die Kommentare. Wir hören uns allerspätestens nach dem Spiel wieder.
Genau.
Und betrachten dann so ein bisschen, meine ich, schon den zweiten Spieltag.
Genau, wir gucken uns den zweiten Spieltag an, also was so passiert ist im zweiten Durchgang aller Gruppenspiele. Und je nachdem, dann holen wir den Taschenrechner mal raus. Und je nachdem, was der Algorithmus und die Arithmetik und die KI und Kai so sagen, wagen wir mal eine These, gegen wen wir dann
im 16. Finale tatsächlich
auf wen wir treffen.
Auf den Platz müssen.
Genau.
Bis dahin, Philipp, ich freue mich und die Daumen sind gedrückt.
Genau, und ich sag bis dahin hasta la próxima.
Au backe.
Sport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.